glaube, es geht schon wieder los. Wieso guckst du mich jetzt so an? Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Ach so, das wäre jetzt mein Part gewesen.
Ja, eigentlich ja, schon, verpennt. Aber das hast du jetzt leider
ich
verpennt.
Ich bin einfach auf keinen Musikpodcast abends eingestellt.
Jetzt, wo ich gerade so gute Laune habe.
Ich habe auch gute Laune ohne Singen.
Ja, wobei, ich muss tatsächlich sagen, auf die heutige Folge habe ich mich besonders gefreut, weil es etwas ist, was wir in der Form noch nie hatten.
Wir haben gerade ganz oft noch nies.
Naja, ist ja auch die zweite Staffel unseres Podcasts. Und da haben wir uns natürlich was Besonderes für euch überlegt. Und
aber ganz kurz, wie heißt eigentlich dieser Podcast?
Der heutige?
Nee, generell.
Ach so, du, genau, stimmt. Nämlich du, falls du jetzt denkst, du hast den Falschen eingeschaltet. Nee, du bist hier richtig bei Papa und Papi.
Männerhaushalt.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingspodcast. Und wie gesagt, ich habe es gerade schon angeteasert, heute mit einer extremst, ich würde behaupten, interessanten, emotionalen und sehr aufregenden Folge. Denn wir wissen ja schon so ein bisschen, um was es heute geht.
Wir sagen jetzt einfach erstmal Hallo Lisa.
Hallo Lisa.
Hallo.
Schön, dass du heute bei uns bist und vielleicht es ist für uns eine tatsächlich sehr, ja, thematisch sehr bewegend, denn du bist quasi, also thematisch gesehen, unser Lukas.
So. Jetzt denken alle drüber nach.
Ja. Jetzt denken alle so, hä, was meint der alte Mann eigentlich? Ich kann es ganz schnell aufklären. Du warst Pflegekind.
Richtig.
Und da wollen wir natürlich in die Geschichte einsteigen und aber ein ganzes Stückchen zurückspulen. Sag doch einfach erstmal, wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du Großraum irgendwie her, wenn du das sagen willst? Kannst du bis zum Bundesland vergrößern? und dann steigen wir einfach vorne ein.
Ja, ich bin Lisa, bin 27 Jahre alt und komme aus Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg.
Wow, also richtig, richtig auf der anderen Seite von Deutschland, da wo wir wohnen. Und was darf man vielleicht sagen, wir haben uns über Instagram mehr oder weniger geschrieben, weil du uns deine Geschichte geschrieben hattest und diese Geschichte hat uns so bewegt, dass wir gesagt haben, hey, hättest du Lust darüber zu sprechen, denn wie es Björn gerade schon gesagt hat, du bist oder warst, ne, eigentlich bist es ja ein Leben lang im Grunde genommen, Pflegekind und du bist sozusagen die andere Seite von dem, was wir sonst immer so mit Menschen, denen wir zu tun haben, nämlich die Pflegeeltern und wir würden einfach gerne mal erfahren, wie ist so deine Geschichte passiert? Also wie ist das gelaufen früher? Kannst du dich da irgendwie noch dran erinnern? Fangen wir mal ganz vorne an.
Ja, kann ich. Ziemlich gut sogar noch. Also meine leibliche Mutter ist erkrankt, als ich, also psychisch erkrankt sehr schwer, als ich 7 Jahre alt war. Und mein leiblicher Vater ist damit nicht wirklich gut klargekommen. Man muss dazu sagen, dass auch beide intellektuell eingeschränkt sind, was keine Entschuldigung ist, aber so ein bisschen vielleicht die Erklärung für jemanden, der das hört. Ja, das war so ein bisschen, meine Mutter hat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und Panikattacken rauf und runter und zeitlich, örtlich desorientiert, diverse Flashbacks gehabt. Und der ganze Auslöser, auch wenn sie erst erkrankt ist, als ich 7 Jahre alt war, war aber meine Geburt. Und Der Satz von dem Arzt, in diesem, also sie ist dann, als sie so das erste Mal so völlig weg war, ist sie natürlich in die Klinik gekommen, ein paar Wochen da gewesen und dann war der Satz von dem Arzt, wir waren alle in dem Arztgespräch, auch ich mit meinen 7 Jahren damals, dass meine Geburt der Auslöser war und für meinen leiblichen Vater war das, okay, Lisa ist schuld, weil es ist ja meine Geburt gewesen.
Wow. Und aber warum, Lisa, Entschuldigung, aber da kommen jetzt natürlich schon die ersten Fragen auf. Warum nimmt man ein 7-jähriges Kind mit in ein Arztgespräch, wo es um eine psychische Erkrankung der Mutter geht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch nicht beantworten kann. Ich würde es, wenn ich ein Kind hätte, so nicht machen. Aber also jetzt, später gesehen, kann ich das zum Glück sagen, dass sie es zum Glück gemacht haben, weil wenn die danach rausgekommen wären und dann wäre plötzlich alles anders gewesen und ich hätte es nicht gewusst, dann glaube ich, wäre so ein bisschen,
okay,
wäre noch schlimmer gewesen, glaube ich. Aber prinzipiell hat ein Kind da nichts zu suchen. Das ist schon richtig.
Und wie lange warst du bei deinen leiblichen Eltern?
8 Jahre. Also ich bin rausgekommen, als ich 8 war, gerade 8.
Wow, das heißt, du hast natürlich volle Erinnerungen daran, ne? Weil mit 8 Jahren erinnert man sich ja an seine Eltern.
Und Jetzt ist das bei dem Arzt quasi diagnostiziert worden oder rausgekommen. Wie ging es dann weiter?
Genau, dann hat sich mein leiblicher Vater komplett abgewendet. Also am Anfang hat er mich noch liebevoll ins Bett gebracht und am nächsten Tag hat er mich mit dem Hintern nicht mehr angeguckt. Und da ich ja schuld war, musste ich dem Ganzen wieder gut machen in seiner Vorstellung. Das heißt, ich hatte ab sofort den Haushalt zu schmeißen, als meine Mutter aus dem Krankenhaus kam, ihr ihre Medikamente zu stellen. Ich bemerke, ich war 7, Lesen war noch nicht so wirklich drin bei den komischen Medikamentennamen.
Ja, klar.
Das heißt, ich habe mir ein System entwickelt, wie ich das mache. Hatte meine Mutter auch zu Arztterminen zu begleiten, wo ich dann das mitgebrachte Kind war, das dann ja irgendwie in Anführungsstrichen nirgendwo anders sein konnte, was dann für die Ärzte die Erklärung war, warum ich denn dabei war, obwohl es eigentlich andersrum war. Mhm. Und das hat natürlich alles es war erste Klasse und alles auch so auf die Schule abgefärbt. Ich wurde komplett, habe ich mich zurückgezogen, war einfach nur noch leise. Leider ist mein Vater auch körperlich übergriffig geworden, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, irgendwie eine Stelle war nicht sauber genug oder keine Ahnung. Und das ist natürlich dann irgendwann aufgefallen, weil irgendwann kannst du es auch nicht mehr verstecken, auch krass, die Schmerzen nicht. Und dann ist meine Klassenlehrerin damals darauf aufmerksam geworden, hat versucht, x Gespräche mit meinen Eltern zu führen, die, also mein Vater hat immer gesagt, alles ist gut, und meine leibliche Mutter war einfach gar nicht in der Lage, das zu verstehen. Dann hat sie irgendwann, weil sie selber auch nicht mehr weiter wusste, das Jugendamt eingeschaltet.
Deine Mutter selbst?
Nee, meine Klassenlehrerin.
Die Klassenlehrerin.
Okay. Okay. Mhm.
Okay, so, jetzt hat die das Jugendamt eingeschaltet. Wie ging es dann weiter?
Eine Sachbearbeiterin kam ein paar Mal unangemeldet. Mhm. Für sie war das komisch, dass alles zu gut war. Also immer wenn sie irgendwie kam, war mein Vater gleich so, oh ja, dann kommen sie halt rein und ne, ich brauche nochmal Kaffee, mal nochmal dies, mal nochmal jenes. Mhm. Das fand sie aber irgendwie sehr komisch, weil eigentlich fragt man ja schon, okay, warum ruft die Schule das Jugendamt an, warum sind sie jetzt da? Das war irgendwie alles gar nicht der Fall.
Genau, aber also sind sie informiert worden darüber, warum, also wer, die wussten, dass die Schule quasi das Jugendamt gerufen hat?
Ja, das hat es mit der Sachbearbeiterin vom Jugendamt tatsächlich gesagt. Mit Einverständnis der Lehrerin, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay. Ja. Und weißt du noch, wie die Reaktion quasi ohne Jugendamt zu Hause war?
Ja, es gab Riesenschreierei und hinterher hatte ich ein wunderschönes blaues Auge und ich habe mich mit 7 das erste Mal geschminkt.
Ach Gott.
Und kannst du dich noch dran erinnern, als der Tag kam, an dem beschlossen worden ist, dass du deine leibliche Familie verlässt oder verlassen musst?
Ja. Und zwar kam die Sachbearbeiterin wieder einmal unangemeldet. Ich war mit meiner Mutter alleine, mein Vater war irgendwo. Und ich war gerade dabei, ihre Medikamente zu stellen, wie immer. Mhm. Und ich habe dann die Tür aufgemacht und habe einen Riesenschreck bekommen, weil die Sachbearbeiterin da plötzlich vor der Tür stand. Ich so, ist eigentlich gerade super unpassend, weil ich ja schon wusste, wenn sie das jetzt sieht und
Und du warst 7 Jahre alt. Also ich meine, du bist so alt gewesen wie unser Sohn knapp. Und wenn ich mir das vorstelle, wie reif du ja schon, also wie zwangsreif du im Stück weit schon warst. Ne? Du hast ja schon fast eine Erwachsenenrolle eingenommen.
Ja, wenn man keine Wahl hat, was soll man machen?
Ja, klar. Mhm.
Und dann, kam sie aber dann doch rein, weil was soll ich machen? Mhm. Dann saß meine Mutter völlig erstarrt auf dem Sofa und sie fragte dann so, was das für Medikamente sind, warum die auf dem Tisch liegen, wenn ich denn da bin. Und ich habe erstmal gar nichts gesagt, weil ich überhaupt nichts, also ich hatte einfach Angst, irgendwas zu sagen. Ich konnte gar nicht, weil irgendwie, ja. Und dann hat sie ganz lange versucht, mit meiner Mutter zu sprechen, die aber auch nichts gesagt hat, weil sie, ich weiß nicht, in welchem Zustand, in welcher Welt sie gerade wieder war. Und dann hat sie sich ganz lange Zeit für mich genommen und immer wieder auf mich eingeredet. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, okay, ich war hier gerade am Medikamentestellen für meine Mutter. Das und das ist der Zustand. Und dann wurde das eigentlich relativ schnell entschieden. Dann haben sich aber meine Eltern, also ich wurde dann irgendwie in Obhut genommen, kam in so eine Notunterkunft.
Am gleichen Tag noch?
Am gleichen Tag noch, weil sie fand, dass das gar nicht ging. Ich habe ihr diverse Körperstellen auch gezeigt, wo dann die blauen Flecke waren, weil ich... Also irgendwie war das so ein bisschen zwischen Schock und Erleichterung, so irgendwie so, oh Gott, jetzt ist da jemand und wenn mein Vater gleich wiederkommt, ist hier die Hölle los und gleichzeitig ist es aber die Chance, da rauszukommen, weil es, auch wenn ich mich selber auch schuldig gefühlt habe, weil wenn jeder dir einredet oder sagt, du bist schuld an der Krankheit deiner Mutter, irgendwann glaubst du es. Und das war echt so ein bisschen so, was machst du jetzt? Und dann habe ich es aber gesagt, dann bin ich in Obhut genommen worden.
Aber
dann
ganz kurz nochmal, Wie ist es für dich als, also du hast es eben schon so ein bisschen beschrieben, auf der einen Seite okay und auf der anderen Seite, aber wenn jetzt jemand sagt, wie krass ist das, also ein Kind, was einfach in diesem Alter schon ist und dass das jetzt gesagt bekommt, hey, du gehst jetzt hier aus dieser Familie raus, ja. was ist das für ein Gefühl?
Es ist einfach nur schlimm, weil egal, was da in der Familie ist, du hast deine Eltern trotzdem lieb.
Ich wollte also, gerade sagen, du liebst ja deine Eltern immer. Das ist ja erwiesen, ne?
Mein Vater hätte mich krankenhausreif schlagen können und ich hätte ihn trotzdem geliebt. Ich auch heute noch. Wir kommen wahrscheinlich noch dahin, wo ich heute bin, aber auch da ist immer noch so eine Beziehung, wo ich denke so, boah, ich kann das nicht abstellen, weil es ist die Beziehung zu den Eltern, die ist da.
Und kannst du das nochmal beschreiben? Wie war das damals? Also hat die dann gesagt, pack deine Sachen zusammen oder also du gehst jetzt mit oder wie hast du reagiert? Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil ich stelle mir das ganz furchtbar vor.
Ich hatte Angst und gleichzeitig wusste ich aber auch, es ist jetzt irgendwie das Richtige. Mhm. Also ich wusste ja auch schon länger, dass so wie das ist, einfach kein Zustand ist. Angeschreie, angefasse, den Haushalt regeln, die Medikamente stellen, zu Arztbesuchen begleiten.
Du kannst ja irgendwann nicht mehr. Also.
Nee, das es wurde zur Realität irgendwie. Mhm. Und irgendwann habe ich auch mit 7 schon gedacht, eigentlich ist es nicht das, was ich möchte. Mhm. So eigentlich egal, wie schlimm das irgendwie ist, das ist doch nicht das, wo soll das noch hinführen, so im Alter. Und dann war das echt so, ich hatte riesen Schiss, als sie dann sagte so, ich nehme dich jetzt mit. Sie hatten irgendwie ein paar Anrufe geführt und dann gesagt, ich nehme dich jetzt mit. Und das war so ein bisschen, ja, ich hätte mir beinahe in die Hosen gemacht.
Mm, klar.
Aber auf der anderen Seite, auch rückwirkend betrachtet, war das recht in Ordnung und auch gut so.
Und in den Anrufen hat sie wahrscheinlich geklärt, wohin du kommst, ne?
Das kann sein. Also sie ist dann in mein damaliges Kinderzimmer gegangen, um da immer in Ruhe telefonieren zu können und kam dann wieder und meinte dann, so, wir haben jetzt erstmal so eine Notunterkunft für dich, so eine Kindernotauffangstelle und du kommst jetzt erstmal mit. Dann war eigentlich der Plan, dass eine Familienhilfe eingesetzt wird und eine Rückführung irgendwann möglich ist. Mhm. Aber meine Eltern, sie mussten irgendwas unterschreiben, damit das Jugendamt, irgendwas mussten die unterschreiben, ein Formular, damit das Jugendamt da quasi tätig werden darf in der Erziehung, auch bezüglich Pflegefamilie und so weiter.
Okay.
Haben sie aber nicht. Sie haben sich komplett dann dagegen gestellt und auch geweigert.
Weil sie wollten, dass du zurückkommst?
Ja, sie wollten das Jugendamt nicht mit im Boot haben, wenn ich zurückkomme. Aber es war keine andere Option möglich fürs Jugendamt. Das habe ich mir schon fast gedacht und hatte dann schon Schiss, wenn sie es nicht unterschreiben, ich muss zurück. Mhm. Aber das war dann nicht der Fall, weil die Sachbearbeiterin schon die Notwendigkeit gesehen hat. Und ich weiß nicht, wie sie es dann geregelt haben, aber ich kam dann in eine Pflegefamilie, weil es zu Hause nicht mehr tragbar war.
Wie lange warst du denn in dieser Notunterkunft?
Ungefähr 7, 8 Tage.
Und wie war das da für dich? Kannst du dich daran erinnern? Fühlt man sich alleine? Ich meine, du kommst ja in ein fremdes Umfeld, du bist ja dann doch erst 7 Jahre alt, ne? Also, ja. Oder warst 7 Jahre alt? Wie war das für dich?
Es war komplett komisch. Also mit mir waren andere Kinder in meinem Alter dort, die auch nicht mehr zu Hause sein konnten, wovon aber irgendwie gefühlt jeden Tag jemand Neues kam und jeden Tag jemand gegangen ist. Hm. Und das war einfach echt nur, wo bin ich hier? Es ist zwar besser als zu Hause, aber das irgendwie will ich ja auch nicht bleiben. Mhm. Es gab regelmäßige Mahlzeiten, ja, wir hatten Spielzeug, ja, die ErzieherInnen waren nett, so, aber es war irgendwie, war das komplett komisch.
Ja, weil er ja auch, also ich meine, jetzt ist es natürlich schlimm gewesen, wie es bei deinen Eltern war. Trotzdem gehe ich davon aus, es gibt ja gewisse Rituale, ne? Also auch so zu Bett gehen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das bei deinen Eltern war, aber es ist, egal wie auch immer es war eine Art von Ritual für dich, es ist zu Hause und jetzt plötzlich bist du in einer fremden Unterkunft, hast gar kein Ritual mehr, also ich stelle mir das für ein Kind, das mit 7 Jahren voll bewusst da ist, ne? Und ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor.
Vor allem in der Unwissenheit, wo das dann wo du dann hingehst.
Eben, ich bin auch nur aus meinem dortigen Zimmer gekommen, wenn es was zu essen gab, wenn Frühstück, Mittag, Abendbrotzeit war. Mhm. Ansonsten war ich komplett in meinem Zimmer und habe gedacht so, lass mich bitte, ich möchte auch gar nicht, dass irgendjemand irgendwie kommt. Mhm. am Ende des Tages einfach nur wissen, wie es weitergeht.
Bist du zur Schule in der Zeit gegangen?
Nein, bin ich nicht. Mhm.
Wow, okay. Also, aber du warst, ja doch, du klar, das hatte die Lehrerin hat das Jugendamt dann alarmiert. Genau. Und wie ging es dann danach, also wie ging es dann weiter mit den Tagen? Hast du deine Eltern dann nochmal gesehen in der Zeit?
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Und jetzt kam irgendwann einer um die Ecke und sagte, wir haben eine Pflegefamilie für dich?
Genau, da kam dann dieselbe Sachbearbeiterin vom Jugendamt, die mich da rausgeholt hat, kam in diese Notunterkunft und haben gesagt, so, wir haben jetzt eine Pflegefamilie für dich. Dann hat sie mir erstmal erklärt, was eine Pflegefamilie überhaupt ist. Und ja, dann habe ich meine Sachen gepackt, die ich mitgenommen habe. Es waren nicht viele und dann sind wir dorthin gefahren und dann war ich erstmal da.
Das heißt, es gab überhaupt keine Kennenlernphase. Also ne, wir hatten jetzt zum Beispiel mit unserem Sohn 6 Wochen lang Anbahnungsphase, wo wir ihn kennenlernen durften, wo wir einfach auch Step by Step uns immer mehr kennengelernt haben. Aber du bist dann einfach in eine Pflegefamilie gesetzt worden, von heute auf morgen, ohne Kennenlernen, sondern zack, hier wohnst du jetzt. Einfach mal platt gesagt.
Ja, richtig, von A nach B innerhalb von einer halben Stunde.
Und wie war das, plötzlich wildfremde Menschen zu sehen und dann dort irgendwie wohnen zu müssen?
Ich bin froh, dass ich nicht das einzige Pflegekind in dieser Familie war.
Okay.
Wir waren zu dritt und es war aber trotzdem, da sind jetzt 2 Menschen mit Hund, 3 leibliche Kinder, 3 Pflegekinder, also mit mir 3. Und ja, jetzt bin ich hier in einem großen Haus mit vielen Räumen. Ab und an kommt mal der Hund immer an mir vorbei und ich habe hier irgendwie ein Zimmer und ja, jetzt bin ich irgendwie erstmal hier. Und jetzt, das war erstmal so das erste so, okay, und jetzt?
Und hat man dir gesagt, also wusstest du damals, ist das irgendwie auf Zeit gewesen? Hast du auch von dir aus mal irgendwie gefragt, ob du wieder zurück kannst oder musst, also in deine leibliche Familie?
Ich habe gefragt, ob das für immer jetzt ist. Ja. Und die Sachbearbeiterin sagte, dass sie das aktuell noch nicht sagen kann zu diesem Zeitpunkt. Es war zwar eine Dauerpflegefamilie, aber ne, Dauerpflege heißt ja eigentlich, Kind geht nicht mehr zurück, wenn ich es richtig verstanden habe von euch.
Ja, genau. Also in den wenigsten Fällen, es ist ja sehr unwahrscheinlich.
Aber dass Besuchskontakte stattfinden können, wenn, also meine Eltern haben ja, das werdet ihr wahrscheinlich wissen, das Recht, mich zu sehen in dem Alter sozusagen.
Ja, genau.
Es sei denn, es ist irgendwas Schwerwiegendes, Krasses dann.
Genau.
Aber ja, das heißt, die haben das Recht und die haben gesagt, es wird Besuchskontakte geben, aber erstmal gibt es eine Eingewöhnungszeit für mich, wo es keinen Kontakt zu meinen leiblichen Eltern gibt in dieser Pflegefamilie. Das waren dann irgendwie 7, 8 Wochen oder so, wo auch gar kein Kontakt hätte sein dürfen.
Ja.
Ja, aber mehr hat sie dazu erstmal nicht gesagt.
Okay, du bist dort irgendwie angekommen, die Tage sind verstrichen, wie ging es dann weiter?
Also ich habe mich ja sowieso nicht richtig darauf einlassen können, weil sowieso erstmal alles komisch war und dann wurde man relativ schnell abgestellt, hatte ich das Gefühl. Also Mahlzeiten fanden getrennt von der Pflegefamilie als Familie statt sozusagen. Das heißt, wir Pflegekinder hatten einen eigenen Raum, wo wir dann gegessen haben. Es gab nicht sowas wie, geh jetzt mal schlafen oder ich bringe dich ins Bett oder wir machen irgendwas. Nein, der Pflegevater kam auch nur aus seinen, also sie haben getrennt voneinander geschlafen, in getrennten Räumen, was ja prinzipiell nichts Schlimmes ist, aber ne? Und der kam auch nur tatsächlich raus, wenn es entweder irgendwas zu meckern gab oder wenn es was zu essen gab und er sich dazusetzen musste. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der relativ streng gerochen hat. Ja, und dass der auch gut und gerne mal ohne Hose durch die Gegend gelaufen ist. Und ich kannst du dir vielleicht mal einfach irgendwas anziehen und wenn es nur eine Unterhose wäre, wäre es auch nett. Ja, also das war so die Pflegefamilie. Und an Weihnachten beispielsweise sind wir immer zu den Eltern meiner Pflegemutter gefahren, allesamt, hatten aber auch da ein eigenes Zimmer sozusagen. Wir durften nicht mit an den Weihnachtsbaum sitzen.
Nicht dein Ernst?
Doch, entweder es hat uns das Essen jemand hochgebracht oder einer von uns ist runter und hat es abgeholt.
Ich bin gerade sprachlos, weil eine Pflegefamilie ist ja eigentlich, es sollte ja eine Familie sein, die Kinder wirklich
auffängt
und in die größte Liebe der Welt schenkt, so ungefähr, ja. Und sie voll integriert. Und wenn ich sowas höre,
damit sie es besser haben als zu Hause.
Ich tendiere gerade zwischen Wut,
Entsetzen.
Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Gefühl,
wenn
aber
ich das höre. Aber die Kinder, die leiblichen Kinder, die waren integriert in die Familie, oder?
Die waren auch schon erwachsen und für die schien das normal zu sein. Also ich persönlich hatte nicht so viel Kontakt zu denen, weil man war ja, entweder war man in seinem Zimmer oder man ist als einziger mal mit dem Hund gegangen, weil auch das gab es nicht. Wir hatten ein Haus mit Garten. Meine Pflegemutter hat so eine komische Gartenschnur zweimal ums Haus gewickelt, vorne einen Karabiner dran gemacht. Das war der Auslauf für den Hund.
Ja. Also, aber nochmal ganz kurz, das heißt, du weißt nicht, ob das mit den leiblichen Kindern genauso war? Also ob die quasi auch ihre leiblichen Kinder in einen extra Raum gesetzt haben damals, das weißt du?
Also immer wenn wir dann runtergekommen sind und in unseren Raum, der genau daneben war, gegangen sind, saßen die anderen Kinder da. Also was heißt Kinder, die waren erwachsen, ne? Aber
ja.
Die saßen da.
Ja. Okay, also die haben heile Familie gehabt und ihr wart, naja, jetzt kann man Mutmaßungen anstellen, aber vielleicht sagst du dann gleich noch was dazu.
Wie lange warst du denn dann in dieser Pflegefamilie?
Ein bisschen länger als 3 Jahre.
Puh. Und was ist dann passiert? Oder wie waren die 3 Jahre? Also abgesehen des, was du schon erzählt hast?
Es war genau so. Es war wenig Interesse da. Auch zu Elternabenden ist nie jemand gegangen. Generell Schule war sowieso schwierig. Auch für mich, weil diese ganze Zeit, also du musst dir vorstellen, du kommst aus einer Familie, wo sowieso schon alles kaputt ist. Dann kommst du in einer Familie, niemand für dich interessiert, aber die Gefühle, die du mitbringst aus deiner Herkunftsfamilie, sind ja trotzdem da.
Klar.
Und irgendwo musst du die dann rauslassen. Und wenn du das in der Familie, wo du gerade bist, nicht kannst, weil sich da niemand für dich interessiert, du introvertiert bist, weil du mit Menschen einfach schlechte Erfahrungen gemacht hast, also quasi auch erstmal keine Freunde findest, dann machst du das irgendwann mit dir selber aus. Das heißt, ich bin in Richtung selbstverletzendes Verhalten gegangen, weil irgendwo bin. Und habe aber das nicht offensichtlich gezeigt oder gemacht, sondern immer schön Langarm-Shirts getragen, was dann die Klassenlehrerin in der neuen Schule auch total komisch fand und gesagt hat, so, es ist irgendwie 20 Grad, es ist Sonnenschein, es ist hier in Jacke. Zudem gab es immer noch die Besuchskontakte zu meiner Herkunftsfamilie, die begleitet wurden vom Jugendamt anfangs. Und dann aber, weil es ja angeblich so gut war, irgendwann auch so waren, dass ich übers Wochenende da war, was so die Hölle war an Wochenende, wo ich immer dachte so, ich will gar nicht, ich möchte da einfach gar nicht hin. Hier ist zwar auch nicht schön, aber da auf gar keinen Fall. Mhm. Aber das kam ja auch noch dazu. Und dann sollst du noch eine Schulleistung bringen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das wie, hat dann wie waren die Wochenenden bei deinen leiblichen Eltern?
Ich hatte so ziemlich alles, also es war alle 2 Wochenenden war ich dann da und ich hatte alles zu erledigen, was in der Zeit angefallen ist. Sei es der Abwasch, sei es die Medikamente, die nicht gestellt wurden, die Wohnung aufräumen.
Also es ging alles da weiter, wo du aufgehört hattest.
Richtig.
Und da hat kein Jugendamt irgendwie mal sich darum gekümmert, also nachgefragt, wie es jetzt ist. Also ich bin total entsetzt, wenn ich das höre, weil es hat sich ja nichts verändert.
Nee, also es kam regelmäßig in die Pflegefamilie jemand vom Pflegekinderdienst, aber heute würde ich sagen, okay, sag sofort, du willst da raus, aber ich hatte Schiss, wenn ich sage, hier fühle ich mich nicht wohl, dass ich dann zu meinen Eltern, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung von Wechsel der Pflegefamilie oder sonst irgendwas, also habe ich gesagt,
du warst alles Kind, also das ist ja, also klar,
und dann habe
Lisa,
Und dann warst du jetzt 3 Jahre. Hast du Mama und Papa zu denen gesagt?
Nein, um Gottes Willen.
Nee, okay. Und hast du
nicht verwundern lassen, das ist einfach nur unser Kuckuck, der ja bei uns eingezogen ist.
die anderen 3 Pflegekinder, waren das für dich eine Art von Geschwister? Habt ihr da einen Zusammenhalt entwickelt? Weil ihr wart ja alle in der gleichen Situation.
Ja. Und unser ist es auch zu verdanken, dass wir dort nicht mehr wohnen, sozusagen. Mhm. Weil der hat dann, ich war die Jüngste, die anderen beiden waren älter als ich und der hat dann irgendwann gesagt so, nee, also auch die anderen beiden, ne, Schule und alles untereinander und dann diese Pflegefamilie, wo sich niemand von interessiert, das belastet ja auch jemanden. Und irgendwann hat der gesagt so, nee, ich kann nicht mehr. Er hat richtig erst einen auf Krawall gemacht, hat diverse Aggressionen entwickelt, Das war aber den Pflegeeltern auch egal. Und er hat gesagt, so wisst ihr was, ich gehe zum Jugendamt. Wenn ihr sowieso alles scheißegal ist, dann gehe ich da jetzt hin. Mhm. Und also zu seinem Sachbearbeiter da damals und hat das alles geschildert, was ja in seiner Wahrnehmung war. Daraufhin ist jemand vom Pflegekinderdienst, aber niemanden, den wir kannten, schon gekommen, sondern irgendjemand Neutrales, der kam und hat sich das angeguckt und hat uns alle befragt und
dann kam die Wahrheit raus.
Ja, eben. Irgendwann kann man dann auch nicht mehr schweigen. Also
Gott sei Dank.
Ja.
Und drei Jahre können lang sein.
Ja.
Ja, die waren lang.
Aber also hast du für dich eine Ahnung, warum die überhaupt Pflegekinder aufgenommen haben? Weil so von außen betrachtet würde man jetzt sofort, also zumindest kommt es bei mir sofort hoch, die holen sich Pflegekinder und grasen das Geld ab, genau.
Ja. Das ist auch meine Vermutung bis heute, weil Wahnsinn. Ich kann mir, warum soll man das machen? Also wenn ich mir vorstelle, ich nehme ein Kind auf, dann behandle ich das doch bitte nicht so.
Ja, richtig. Also,
vielleicht ganz kurz, Menschen, die keine Ahnung vom System Pflegekinder haben, es ist eben so, dass es Pflegesätze gibt für Pflegeeltern, also Menschen, die sagen, wir möchten Pflegeeltern werden, die werden dann eben finanziell auch vom Jugendamt entsprechend unterstützt, dass die Höhen richten sich nach Bundesland, die richten sich nach Pflegekind und also Mehraufwand nennt man das auf Deutsch, je nachdem sind die Sätze dann entsprechend und das kommt immer wieder mal auf, dass es heißt, dass Pflegeeltern, gerade wenn es mehrere Kinder werden, dann Kinder aufnehmen, um damit Geld zu verdienen am Ende des Tages. Und da sollte ja eigentlich das Jugendamt extremst hingucken, ob das denn der Fall ist. Ne?
Was sie ja durchaus auch getan haben, nur wenn wir dann alle nichts sagen, ja. Was sonst? Wenn wir dann sagen, ja, es ist alles gut und auch, das werde ich auch kennen, auch in regelmäßigen Hilfeplangesprächen, auch man sagt, es ist alles in Ordnung und auch da von den Pflegeeltern, das war eigentlich nur die Pflegemutter, die mitgekommen ist, auch sagt, ja, es ist alles in Ordnung, also das und das und das, aber ansonsten ist es so, alles in Ordnung, dann was soll das Jugendamt machen? Wenn, also kann es nichts machen, es sei denn, jemand sagt mal, nee, läuft so nicht.
Und du hast natürlich als Kind auch nie gesagt, dass du dich hier nicht wohlfühlst.
Ich hatte ja schon gesagt, dass ich dann zurück zum Haus, weil vom Wechsel oder in anderen Einrichtungen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung. Ich war 10, 11. So.
Jetzt ist die Bombe geplatzt, das Kartenhaus ist zerbrochen. Wie ging es dann weiter?
Mich würde erst interessieren, wie kam die Bombe zum Platzen?
Na, indem der Bruder ja, also der Pflegebruder ja quasi Alarm gemacht hat beim Jugendamt.
Genau, der ist dann ja zu seinem Sachbearbeiter gegangen und Kinderdienst hat dann aber so richtig auch nachgehakt und gesagt, wir haben ja das und das und das gehört. Sie hat wirklich Zeit genommen, auch einzeln mit uns dreien auch gesprochen. Ich weiß noch, dass meine Pflegemutter immer gern dabei gewesen wäre bei diesen Gesprächen, aber das durfte sie
klar.
Nicht. Und ja, das und dann, also ich glaube, ich war die Letzte, die irgendwas dazu gesagt hat, weil ich wirklich, wirklich Angst hatte. Und das habe ich dann auch gesagt. Ich so, das war mein erster Satz, ich habe Angst, wenn ich jetzt etwas sage, dass ich zurück zu meinen Eltern muss, also zu meinen Leiblichen. Und dann hat der gleich gesagt, nein, also auf gar keinen Fall, wenn das keine Option ist, dann gibt es die und die und die Möglichkeiten. Und dann war ich so, oh Gott sei Dank, und dann habe ich alles bestätigt quasi, was die beiden gesagt haben, wie das dann ist und wie wir so leben und ja.
Und was ist dann passiert?
Wie war die Reaktion vor allen Dingen vom Jugendamt?
Also der vom Pflegekinderdienst war sehr schockiert. Er hat das so, hat er gesagt, auch noch nicht gehört. Er konnte abrupt erstmal nichts machen, weil er musste das erstmal alles prüfen. So war der Ausgang erstmal. Dann war natürlich der Groll da in der Pflegefamilie groß, weil wir jetzt ja gesagt haben,
so, hier,
das und das läuft nicht. Dann hat sich einmal einen Tag später meine Sachbearbeiterin gemeldet, von meinem Jugendamt sozusagen und wollte auch erstmal, weil sie den Bericht auch irgendwie bekommen haben und wollte dann auch erstmal von mir wissen, also warum habe ich vorher nichts gesagt, was ist da los? Dann habe ich ihr das alles nochmal erklärt und dann hat sie gesagt, okay, das habe ich jetzt hier vorliegen, du fühlst dich in der Pflegefamilie nicht mehr wohl, wir suchen etwas anderes. Also, dann war ich erstmal auf Klassenfahrt, erstmal eine Woche raus, dann kam der nächste Clou, wir kamen von der Klassenfahrt wieder, irgendwie abends 0 Uhr. Und eigentlich hätten wir um 22 Uhr da sein sollen und sollten dann aber per Telefonkette unseren Eltern dann Bescheid sagen, von wegen, ja, wir sind später. Meine Pflegemutter war der Meinung, nicht so lange warten zu können und mich nicht abholen zu können. Ich habe gedacht, ja, danke. Das heißt, ich darf jetzt mit 11 Jahren noch Bus und Zug fahren. Vielen Wahnsinn. Dank.
Nachts um, ne? Ja.
Das habe ich dann aber nicht gemacht. Dann habe ich tatsächlich die Polizei angerufen. Die dann kam jemand vom Notjugendamt, keine Ahnung.
Ja.
Und hat mich dann erstmal in meine Pflegefamilie gebracht, wollte erstmal wissen, warum kann niemand dieses Kind abholen.
Ja.
Dann habe ich während der Autofahrt schon erzählt, was da eigentlich gerade los ist. Dann war das für den keine Option, mich da zu lassen. Das heißt, ich habe meine 7 Sachen gepackt sozusagen, also das Nötigste, und bin dann mit dem mit wieder in eine Notunterkunft.
Ja. Lisa, was hast denn du für eine Reise hinter dir?
Ja.
Und wie lange warst du dann dort?
In der Notunterkunft?
Mhm.
3-4 Wochen ungefähr. Also ein bisschen länger als das Mal davor.
Mhm.
Und wie ging es dir mit dem Abbruch des Kontaktes zu deinen anderen Pflegekindern? Weil das waren ja dann doch, für dich die Geschwister, Bezugspersonen. Ne?
Der Kontakt ist nicht abgebrochen, bis heute nicht.
Okay.
Wir haben heute noch Kontakt. Wir hatten damals alle schon, also die ersten Tastenhandys, und haben uns dann noch SMS geschrieben. Dann kam irgendwann das Internet mit ICQ, SchülerVZ und so weiter. Und dann sind wir so weiterhin in Kontakt geblieben. Die anderen beiden, weiß ich heute auch noch, sind dort auch relativ zeitnah rausgekommen.
Mhm.
Und die Pflegefamilie wurde in Anführungsstrichen aufgelöst. Also das war so der Stand, den ich damals hatte.
Das heißt, ihr seid dann auch nicht als Dreiergespann in eine neue Familie gekommen?
Nein, aber das ist, glaube ich, nur dem geschuldet, dass mich der Notmitarbeiter da quasi sofort rausgenommen hat. Und,
okay.
Ja. Also, ich.
Und zu den, hast ja schon gesagt, also Kontakt hast du heute noch zu denen.
Ja.
Hast du noch irgendwie Kontakt zu dieser Pflegefamilie?
Nein, um Gottes Willen. Also da habe ich 3 Kreuze gemacht, als ich da nicht mehr hin musste.
Okay.
Und jetzt interessiert uns natürlich brennend Pflegefamilie Nummer 2.
Genau, Pflegefamilie Nummer 2 war das Gegenteil von Pflegefamilie Nummer 1. Nämlich, so wie ihr seid sozusagen, so völlig lieb, sich kümmernd und so weiter. Und jetzt habe ich das Problem, weil ich habe für mich abgespeichert, Pflegefamilie, Horror.
Okay.
Und jetzt komme ich in eine neue Pflegefamilie, woher soll ich wissen, dass es da anders ist? Und das heißt, ich habe so ziemlich den größten Abstand hergestellt, den man hätte herstellen können. Ich habe, obwohl ein Teller auf meinem Platz stand, habe ich mir einen Teller selber gedeckt, weil ich nicht wollte, dass es jemand anders für mich tut. Ich habe niemanden in mein Zimmer reinkommen lassen. Ich wollte nicht, dass man mich zu Bett bringt. Ich wollte nicht irgendwo hingefahren werden. Ich habe immer ziemlich alles alleine gemacht. Das hat die beiden aber nicht davon abgehalten, eine Beziehung aufzubauen. Sie haben es erstmal so hingenommen. Da gab es keinen Ärger, kein Geschrei, kein gar nichts. Das hat mich schon gewundert, weil damit habe ich eigentlich gerechnet. Dann gab es da noch einen neuen Pflegebruder sozusagen. Und der hat dann auch immer weiter versucht, mir näher zu kommen sozusagen.
Aber also, das war auch ein Pflegekind oder leibliches Kind?
Pflegekind.
Genau.
Okay.
Und dann hat er mir auch immer wieder, saß er vor meiner Tür, vor der geschlossenen, und hat mir immer wieder erzählt, wie nett die sind und so. Und dass ich eigentlich gar keine Angst haben muss und dass er nicht weiß, was davor war, wo ich herkomme, so, aber dass es hier eigentlich voll schön ist.
Ach Gott.
Ja. Und ich saß in meinem Zimmer hinter dieser Tür und habe gedacht, das kann irgendwie alles überhaupt nicht wahr sein.
So ein bisschen wie Elsa in ihrem Schloss, ne?
Wie wer?
Wie Elsa in ihrem Schloss, die Tür nicht aufmacht, ihrer kleinen Schwester gegenüber. Das Bild kommt mir gerade rein. Aber egal, mach einfach weiter.
Dann habe ich auch noch versucht, Streit zu provozieren, weil ich einfach nicht wollte, dass irgendjemand nett zu mir ist.
Hm.
Dann hat das aber auch nicht funktioniert, weil sie das verstanden haben und trotzdem nicht kacke waren und trotzdem keinen Ärger bekommen habe. Das habe ich noch viel weniger verstanden. Aber irgendwann gab es zumindest eine Basis, sozusagen.
Ja.
Dann gab es nicht mehr dieses, okay, ich mache jetzt alles selber. Ich konnte immer noch nicht irgendjemanden irgendwie umarmungsmäßig an mich heranlassen, aber ich konnte zumindest nett mit denen umgehen, konnte sagen, wenn ich irgendwie Bauchschmerzen habe oder es mir nicht gut geht oder so, aber mehr erstmal nicht. Und da bin ich dann aber auch erwachsen geworden sozusagen, also ich bin dort aufgewachsen und habe, weil auch die gemerkt haben, okay, da ist, also da hilft auch alleine Elternliebe nicht mehr sozusagen, da hilft Fürsorge alleine nicht mehr. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Therapie, irgendwas, ja, was jetzt irgendwie diesem Kind hilft, also mir hilft in dem Fall, irgendwie hier besser anzukommen, klarzukommen, Menschen nicht als Bedrohung zu sehen. Das hat nicht wirklich funktioniert bis heute, aber es hat mir eine andere Sichtweise gebracht, und zwar, dass nicht jeder Mensch ist blöde und jeder Mensch hat irgendeine Chance verdient. Und das muss ich jetzt ehrlich sagen, so richtig verstanden, dass die mich wirklich mögen, dass Pflegefamilie wirklich gut sein kann, habe ich dann tatsächlich erst vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, euch zu folgen, da hat es Klick gemacht und gesagt so, okay, es gibt mehr als nur diese eine Familie, die so ist, und es kann wirklich sein.
Ja, das ist so tiefliegend, aber was ist mit deinen leiblichen Eltern in der Zeit, also wie ist da der Kontakt, also gab es dann Kontakt?
Den gab es, aber ich habe gesagt, ich möchte den erstmal nur begleitet haben. Und dann wollten meine Pflegeeltern diesen Kontakt eigentlich begleiten. Das habe ich aber nicht zugelassen, weil ich die nicht so nah an mich heranlassen wollte zu dem Zeitpunkt. Also hat sie jemand vom Jugendamt gemacht.
Ja, vielleicht gar nicht gesagt, schlecht.
Ja, und ich möchte diese Übernachtungen auch nicht mehr. Also hier oben ist es so, ab 14 hast du ein aktives Mitspracherecht. Da kannst du dann sagen, ich möchte in den Abständen nur noch Kontakt. Klar, die Eltern haben das rechtlich zu sehen, aber du kannst sagen, nur in der und der und der Form.
Ja.
Und dann habe ich erstmal alles begleitet machen lassen, auch gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall deiner Nacht schlafen. Ich habe die und die Erfahrung gemacht, bitte Leute, ich möchte das aktuell nicht mehr. Aber das haben sich dann meine leiblichen Eltern, beziehungsweise mein Vater hat sich das nicht gefallen lassen. Das heißt, er ist vor der Schule aufgetaucht, er saß plötzlich im Bus, er ist übergriffig geworden, er hat mich mit nach Hause genommen, er hat mich ständig angerufen, hat ständig gesagt, deiner Mutter geht so schlecht, du musst dich kümmern, du bist schuld, du hast die Verantwortung, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Und wenn ich ehrlich bin, zieht sich das bis heute. Es hat nicht aufgehört. Ich weiß nicht, Christian, dass du dich daran erinnerst, als wir Weihnachten den Livestream hatten, wo ich gesagt habe, ich mache hier gerade den größten Fehler meines Lebens, und ich war bei meinen leiblichen Eltern zu Hause, und es war der größte Fehler meines Lebens.
Das war, wo ich dich mit ins Live reingeholt habe, richtig?
Genau, richtig.
Ja, ich erinnere mich.
Also ein Instagram Live.
Ja, genau.
Genau, und dann, wenn ich live gehe, dann sehen das ja auch meine Leute, und dann war da dann eine Freundin drin, die das gesehen hat und mir sofort, als wir das beendet haben, angerufen hat und gesagt hat, was machst du da eigentlich? Was machst du da eigentlich? Hallo? Das geht gar nicht. Und wir haben dann hin und her auch erst telefoniert, dann geschrieben, dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich meinen Pflegebruder, zu dem habe ich heute immer noch Kontakt. Wir sind immer noch vernetzt, auch mit der damaligen Pflegefamilie. Und der hat mich dann quasi abgeholt. Aber das mit den leiblichen Eltern zieht sich tatsächlich bis heute.
Und wann bist du aus der zweiten Familie dann ausgezogen?
Mit 19. Und aber da schon so, dass ich sagen konnte, okay, die Zeit hat mir wirklich, also die hat mir wirklich gut getan, und auch heute gibt es da noch Kontakt, und auch heute verbringen wir eigentlich, wenn ich nicht gerade Mist baue, Weihnachten und Silvester und so weiter zusammen.
Würdest du das als, ich sag jetzt mal, normalen Kontakt zwischen Kind und Eltern, ich sag jetzt einfach mal wirklich Kind und Eltern bezeichnen, oder wie siehst du das für dich? Also gehst du da regelmäßig hin zum Kaffee trinken, nennst du sie Mama? Also wie muss man sich das Verhältnis vorstellen?
Tatsächlich nenne ich sie Mama und Papa, weil als ich verstanden habe, dass das wirklich, wirklich jetzt das ist, das, was die möchten, und nicht, ich mache das nur wegen des Geldes. Das hat dann sowas entwickelt wie, okay, das sind jetzt deine, in Anführungsstrichen, Ersatzeltern. Und auch wenn ich von meinen leiblichen Eltern spreche, es klingt hart, aber Mama und Papa haben die sich wirklich nicht verdient. Der eine übergriffig wird und die andere, die leider erkrankt ist und überhaupt nichts machen kann, was soll ich da? Also, das klingt hart, das klingt traurig, aber es ist so, und irgendwo brauche ich diesen Ersatz dann.
Und seht ihr euch regelmäßig, also deine Pflegefamilie? Also das heißt, es ist wirklich so eine Bindung und auch eine Beziehung?
Ja, also es ist immer noch so, dass es mir schwerfällt, das anzunehmen, aber ich versuche das, weil ich weiß, dass sie das wirklich ernst meinen. Es liegt nur an mir, ich kann das nicht annehmen. Und ich muss für mich irgendwie gucken, ich möchte das, ich finde die super nett, ich bin denen so dankbar für alles, was die gemacht haben. Und es ist so ein bisschen, also die lassen auch nicht locker, die rufen dann noch an.
Süß.
Oder stehen bei ihnen vor der Tür und sagen Hallo.
Gut so.
Ja, aber ja, die meinten das wohl wirklich ernst, weil eigentlich, also die Hilfe endet ja in dem Moment, wo du da ausziehst.
Mhm, genau, und in dem du auch ein Stück weit volljährig bist, ne, genau, wo du ausziehst. Genau.
Die Hilfe, genau. Die mag vielleicht enden, aber das Gefühl endet nicht.
Das, genau das hat meine Mutter auch gesagt.
Siehst du? Mhm. Ja, also nur weil du auf dem Papier irgendetwas bist, das ist, da darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, es gibt Momente, da mag ich das Wort Pflegeeltern nicht. Ja. Weil du bist Eltern und scheiß auf dieses Pflege da vorne, auch wenn ich dann so als Pflegevater vorgestellt werde, warum muss man das betonen? Warum ist es wichtig, dass ich der Pflegevater bin, also der Pflegevater bin? Das ist doch nicht wichtig. Es ist ein Gefühl, es ist eine Elternschaft, die auf Gefühl basiert und damals, als das Jugendamt zu uns sagte, gucken Sie mal, ob Sie für das Kind Liebe empfinden können, da habe ich auch gedacht, haben die eigentlich einen Vogel, was meint die denn damit? Und innerhalb von Sekunden stand das also gar nicht mehr zur Debatte und in dem Moment bin ich Papa und bin Familie. Ne? Also wie geht es dir heute? Jetzt hast du ein paar Jahre oben drauf gelegt, du bist deinen Weg gegangen. Wie geht es dir mit dieser ganzen Geschichte? Du hast vorhin schon gesagt, mit Menschen an dich ranlassen und so. Was kannst du darüber erzählen?
Also tatsächlich hat sich das zu einer festen Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt.
Mhm.
Menschen nicht an mich heranlassen können oder wenn sie mir zu nahe kommen, die dann komplett wegzustoßen.
Mhm.
Gott sei Dank, also man darf diese Diagnose erst stellen, wenn jemand, also feststellen, wenn jemand 18 ist, aber das hat ein Kinder- und Jugendtherapeut diese Ansätze schon bemerkt, als ich damals in Therapie war.
Ja.
Und dementsprechend haben wir dann auch gearbeitet. Und er durfte es halt erst aufs Blatt Papier schreiben, als ich 18 Jahre alt wurde.
Mhm.
So. Aber trotzdem, ja. Und es ist auch diese ganz krasse soziale Phobie. Ich habe es, glaube ich, auch im Brief geschrieben, so viele Menschen sind echt nicht mein Ding.
Mhm.
Weil ich gelernt habe, Mensch, je näher jemand kommt, Nähe kann wehtun. So, und Menschen, jeder Kontakt zu Menschen, da kann jemand blöde sein.
Mhm.
Da kann mich jemand abwerten oder was auch immer. Und egal, ob es nun auf dem Amt ist oder ob ihr das seid, ob es irgendeine Freundin ist, ob es irgendjemand völlig fremd auf der Straße ist, die mich nach einer Uhrzeit fragt, egal.
Mhm.
Ich stehe dann erstmal dann und denke so, okay, da möchte jemand gerade was von mir. Kann ich antworten oder kann ich nicht antworten?
Yeah.
Mhm. In den meisten Fällen geht es, aber wenn ich dann überlege, dass ich in einem Zug sitze mit vielleicht noch 30 Menschen um mich herum in diesem Abteil, dann sorge ich schon vorher dafür, dass mich niemand ansprechen kann.
Mhm.
Also wirklich erste Klasse, Einzelplatz, wie heißt das, Komfort-Check-In, dass nicht mal das Zugpersonal nach einem Ticket fragt. Das sind so Sachen, da muss ich wirklich mit klarkommen, sozusagen.
Ich muss tatsächlich sagen, und jetzt weiß ich ja, ne, dass du diesen 10-Stunden-Trip auf dich genommen hast, um von oben nach unten nach Bayern zu kommen, um unsere Weihnachtsshow zu sehen.
Ja.
Damals, ich hatte ja keinen so einen Einblick, erst jetzt, nachdem du das alles hier erzählt hattest. Und jetzt ist so, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wo ich mir denke, was hast du auf dich genommen? Welche Hürde bist du gegangen und wie stark warst du? Einfach nur, um hier runterzukommen und dich in ein Theater zu setzen, wo über 200 Menschen waren, plus die Reise. Wow, also ich bin gerade sehr gerührt, auch dass du das auf dich genommen hast.
Und auf der anderen Seite freue ich mich sehr, weil wir ja, und korrigier mich, wenn es nicht so ist, aber wir haben ja etwas in dir ausgelöst. Also wir als Papa und Papi haben etwas in dir ausgelöst und haben dich vielleicht ein bisschen, wie auch immer, gekitzelt, dass du das tust.
Ja, und es war mir unfassbar wichtig, da auch einfach hinzukommen und euch live zu sehen und euch das auch zu sagen, auch wenn ich es im Endeffekt nur aufgeschrieben habe, weil ich es nicht rausbekommen habe. Egal.
Wir haben es ja gelesen.
Eben. Und das war mir so wichtig und von daher habe ich irgendwie alles daran versucht, dass das funktioniert. Dann hat mich leider kurz vorher noch eine wunderbare depressive Episode überrascht und trotzdem bin ich losgefahren und habe das gemacht, weil mir das trotzdem wichtig war.
Mhm.
Ja, und dann habe ich mich aber danach auch wieder in Therapie begeben, weil ich genau weiß, was das mit mir machen kann, wenn mich das zu sehr runterzieht. Und bin da bis jetzt, also bis heute noch, weil meine Therapeutin auch der Meinung war, wir müssen mal eine Traumatherapie machen, damit sowas wie an Weihnachten nicht nochmal. Oder dass, wenn zum Beispiel mein leiblicher Vater plötzlich vor meiner Haustür steht, dass ich die Polizei rufen kann. So, dass ich nicht irgendwie sage, ja, ich komme jetzt mit, oder ja, ich erdulde, was der jetzt gerade mit mir macht, oder wie auch immer. Weil auch da kämpfe ich bis heute, dass der mich in Ruhe lässt. Die halten sich also alle nicht, an keine einstweilige Verfügung, an nichts. Und so langsam geht mir ehrlich gesagt die Puste aus, aber es hilft leider auch nichts. Ich habe es mir überlegt, umzuziehen, aber in diesem Beschluss steht dann auch, welche Adresse sie sich nicht nähern dürfen. Also bringt mein Umzug auch nicht wirklich was. Die finde ich völlig paradox eigentlich, dass dann diese Adresse da steht, aber okay.
Und du gehst da auch nicht mehr hin, oder? Weil ich weiß ja damals, als du mit ins Live gekommen bist, als ich einfach, da habe ich ja irgendjemand ausgewählt. Ich wusste ja gar nicht, wenn ich jetzt ins Live hole, das war ja wirklich Schicksal. Und da warst du ja da gerade dort, wo du gesagt hast, das ist der größte Fehler deines Lebens. Warst du seitdem wieder dort?
Nein.
Nee, und wirst wahrscheinlich auch nicht mehr hingehen.
Ich hoffe das nicht. Also ich will es nicht und ich hoffe, dass dieser Wille stärker ist als das schlechte Gewissen, was immer wieder hochkommt.
Lisa, also in 100 Folgen, die wir jetzt diesen Podcast machen, hat uns selten eine Geschichte so berührt, weil sie ein Stückchen natürlich verbunden ist mit uns, gerade mit dem Thema Pflegekind, weil wir als Pflegeeltern uns ganz viele Gedanken gemacht haben, unendlich viele Gedanken, was wir denn als Eltern darstellen wollen, was wir als Pflegeeltern, wir haben uns bewusst für das Pflegeelterndasein entschieden, weil wir einem Kind, das eben keinen guten Start ins Leben hatte, einen wesentlich besseren Weg bereiten wollen, uns dafür ganz, ganz viele Gedanken gemacht haben. Und wenn wir dann so etwas hören, wie Pflegeeltern eben auch sein können und aus welchen Gründen sie dann Pflegeeltern geworden sind, dann, ja, dann berührt uns das sehr. Und wir sind unendlich dankbar, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, dass du diesen Mut auch hast und vielleicht hilft es dir, darüber zu reden und vielleicht auch in so einem Kreis. Ich meine, heute Abend sind nur wir beide da, aber diesen Podcast werden ganz viele Menschen da draußen hören. Und ich glaube, dass du ein bisschen Vorbild auch heute geworden bist, denn es sicherlich gibt es da draußen noch viel mehr Kinder, denen es vielleicht ähnlicher geht.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, dass ihr jetzt die ersten seid also Freunde, die ich in meinem jetzigen Leben kennenlerne, die wissen zwar, ich habe in Anführungsstrichen Pflegeeltern, aber die wissen nicht alles davor. Die wissen nicht, da waren 3 Jahre Pflegefamilie Kacke. Die wissen vielleicht auch, dass ich mit meinen leiblichen Eltern nicht so den Kontakt möchte, aber mehr dann auch nicht. Das heißt, auch die, die das jetzt hören, werden von dieser schlechten Erfahrung jetzt das erste Mal hören. Aber mir war das wichtig. Und ich weiß noch, Björn, du hast, als du mich verabschiedet hast, mir gesagt, weiter mutig sein. Und ich habe, also auch Freunde wussten nichts von meinen psychischen Erkrankungen bis dahin. Ich habe dann, ich glaube, Anfang Januar, 2., 3., 4. oder so, mein komplettes Instagram-Profil quasi stillgelegt, archiviert, wie auch immer. Und komplett neu angefangen mit, ich stelle mich einfach nochmal neu vor. Und alle Menschen in meinem Leben, die zu dem Zeitpunkt da waren, haben das sowas von unterstützt. Und es war
Toll.
einfach nur, mir ging der A auf Grundeis, weil ich vorher nicht mal wusste. Aber ich habe gedacht, nee, also wenn ich sowieso in diesem Podcast davon irgendwann erzähle, dann dürfen das alle anderen dann auch jetzt wissen. Und jeder, der dann noch da sein möchte, ist herzlich willkommen. Und jeder, der darf dann auch irgendwie gerne gehen. Ja, von daher auch da vielen Dank.
Ich finde dich toll, Lisa. Ich bin völlig sprachlos und ich glaube, wie es Björn gerade gesagt hat, hier werden ganz viele Menschen plötzlich wahrscheinlich auch ein Stück weit mutiger werden durch dich, weil wir wissen, viele, viele tausende Menschen hören diesen Podcast und da sind sicherlich auch solche Menschen dabei, die Ähnliches erlebt haben. Wow, also du hast heute, glaube ich, einen Grundstein gelegt dafür, auch für dich selbst. Ich glaube, da passiert ganz viel auch mit einem selber, wenn man das erste Mal darüber spricht. Und ich glaube, dass es auch total positiv für dich ist. Also glaube ich tatsächlich, ich glaube, dass das auch für dich ganz, ganz großartig sein wird, dieses Gefühl, endlich mal darüber gesprochen zu haben. Und jetzt mal unabhängig vom Podcast, ne, sondern einfach das mal rausgelassen zu haben, was wirklich passiert ist.
Ja.
Lisa, wir danken dir von Herzen. Wir wünschen dir für die Zukunft alles erdenklich Gute. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Mut. Wir wünschen dir ganz viele Menschen, denen du vertrauen kannst, denen du vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr entgegengehen kannst. Und wenn man dich, wenn man dir Fragen stellen möchte, wenn man dich irgendwie näher erleben möchte auf Instagram, sag mal ganz kurz deinen Namen.
Lisa.rose und dann dreimal Unterstrich.
Mhm. Nochmal ganz kurz.
Lisa.rose und dreimal Unterstrich. Und das Ganze werden wir natürlich in den Shownotes auch unten drunter schreiben. Das heißt, man kann mich da finden, auch über Instagram logischerweise. Und dann können sich Menschen, die das hören und die das Bedürfnis haben, dir zu schreiben, können das sicherlich gerne tun.
Ja, klar, sehr gerne.
Lisa, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen zu dir kommen, dir folgen, dass du vielleicht auch in den Austausch gehst und gehen kannst. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Danke, dass du heute unser Gast warst und bleib weiter so mutig.
Ja.
Und so.
Und wir, es gibt bestimmt eine neue Show. Wir freuen uns, wenn du kommst.
Ich gebe mein Bestes.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.